Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Spielereien. Das bin ich, der liebe Justin Hombach und der
Fabian Ratzak. Servus Justin, servus alle Zuhörer da draußen.
Servus alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, servus Fabian. Und heute haben wir als Gast mit dabei den lieben Benny Jung. Grüß dich Benny.
Hi, was geht
servus,
ab Leute?
Benny.
Benny Young, würde ich jetzt mal sagen. Aber, ja,
Young, genau. Benny Young. So, ah, das ist schon das erste Fettnäpfchen.
Hast du direkt eingedeutscht, ne?
Ja, ja. Jung. Der Benjamin Jung.
Ja. Ja, so jung bin ich auch nicht mehr, aber ja. Ja, schön, dass ich bei euch sein darf.
Genau. Für die Leute, die Benny Young nicht kennen, er spielt aktuell für... das nächste Fettnäpfchen, ich komme gerade nicht auf den Namen. Der Mann mit Hut.
Udo Lindenberg,
genau. Udo Lindenberg, korrekt. Hat jahrelang für Helene Fischer gespielt und ist vielleicht den einen oder anderen auch bekannt als erster Gewinner vom Crossroad Guitar Contest in 2011, glaube ich, meine ich, war es. Ne? 2011, das war das Jahr, bevor ich bin dann das Jahr danach hingegangen und du warst der erste Gewinner, von dem wir alle damals dann doch gesprochen hatten in dieser geselligen Runde.
Ach, du warst auch, du warst dann auch da, oder was?
Ich war 2012 gewesen. Nee, Moment, ja, 2011. Ich glaube, deiner war 2010. Ich war dann 2011 da hier mit Michi Wagner.
Ja, gerne.
Der war da auch am Start damals die Runde.
Ja.
Und ganz viele andere Gitarristen. Der Nico Schliemann war ja dann, glaube ich, bei dir damals in 2010 mit dabei, ne?
Yes.
Genau.
Nice,
ja, das nice. Hatten wir hier schon mal auch im Podcast drüber gesprochen, wie lustig sich oder interessant sich die deutsche Gitar-Community auch so ein bisschen entwickelt hat und wie viele Leute damals schon genetzwerkt und connected haben und was für geile Gitarristen da auch hervorgegangen sind, auf alle Fälle. Ja,
ja.
War auf alle Fälle eine coole Erfahrung.
Ja, absolut.
Ja, und wir wollen heute so ein bisschen über, ich sag mal, dein Schaffen als professioneller, tourender Gitarrist sprechen, so ein bisschen die Challenges, die damit einhergehen, das, was an dem Musikalischen interessant ist, aber auch so ein bisschen, du warst ja auch mal Konkurrent von uns, oder glaube ich, bist sogar immer noch mit deinem Podcast. Ich weiß gar nicht, wie aktiv ihr da aktuell seid, weil du hast ja auch noch den Podcast
auf elf
betrieben, korrekt, genau.
Genau, da sind wir jetzt gerade nicht so aktiv. Das hat sich so ein bisschen, ich will nicht sagen verlaufen, aber es ist ja doch so, dass jeder von uns echt viel zu tun hatte und dann war die Terminfindung teilweise dann echt schwierig und einige von uns entwickeln sich und gehen auch gerne mal in andere Bereiche und so. Also ich habe ja auch in den letzten 2 Jahren ein bisschen experimentiert, da kann ich ja auch nochmal drauf eingehen. Aber so wie sich das halt einfach entwickelt, so wie sich jeder Mensch entwickelt, war es jetzt einfach so, gab jetzt einfach nicht so viel Zeit und diese Energie, die wir hatten in Corona, wo wir halt einfach dann irgendwie aus Langeweile und Scheißelaberei in der WhatsApp-Gruppe diesen Podcast an den Start gebracht haben, die ist jetzt halt gerade einfach durchs Schaffen nicht mehr ganz so präsent. Aber das ist auch, ist total okay, weil wir hatten, das war eine Herzensangelegenheit und ja, das ist.
Ihr wart
ist
auch okay. Viele, ne?
Ja, wir sind zu viert. Genau. Hannes Kelch.
Zu viert, das war natürlich genau. Richtig schwer, überhaupt einen Termin zu finden.
Ja, genau. Hannes Kelch, Jakob Nebel und Chris Kaufmann. So und Chris hat dann auch angefangen, also ist ja wahnsinnig viel im Studio tätig und hat dann auch angefangen, große Tourneen und Konzerte zu spielen. Hannes ist gefühlt der MD von allen und also Musical Director, der ist wirklich der hat auch bis zur Nasenunterkante den Kalender voll und Jakob ist sehr viel mit Nico Santos unterwegs gewesen und ich habe mal so ein paar Ausflüchte gemacht außerhalb der Musik die letzten 2 Jahre und das war auch, da war auch sehr viel, sehr, sehr viel zu tun. Sehr wenig Geld, aber sehr viel Arbeit.
Ja. Ich meine, es ist ja mit uns beiden ja, hier schon schwierig genug. Ja. Wir sind jetzt zum Glück jetzt nicht so die großen tourenden Musiker.
Das stimmt, sonst wäre es, glaube ich, deutlich schwieriger.
Ja, sonst wäre es schwierig. Wenn ich mal irgendwie weg bin oder so, ist das ja nochmal schwieriger, aber es hält sich ja echt noch im Rahmen. Aber ja, ich kann voll ganz verstehen, was du meinst. So dieser Feuer aus Corona war, ich glaube, 2022, 2023 hatten wir auch so eine Phase, wo wir so ein Jahr echt so einen Durchhänger hatten und eigentlich versuchen ja irgendwie einmal die Woche eine Folge rauszuballern und irgendwie was zu machen. Und wenn dann halt einfach so dann auf einmal das Leben wieder beginnt nach Corona, dann ist das natürlich echt schwierig, das da zusammenzuhalten.
Voll.
Aber wie gehen wir mal in die Live-Musik rein, denn die ist ja mittlerweile im Jahre 2026 wieder absolut präsent mit Udo Lindenberg bist du jetzt auf Tour. Seit wann ist das jetzt so und wie kam das so zustande? Und was würdest du sagen, sind da so musikalisch, das würde mich immer am meisten interessieren, so die größten Challenges für dich als Gitarrist?
Ja, also mit Udo war jetzt in den letzten Jahren nicht so viel los. Ich bin 2022 auf die letzte Tour draufgestiegen. Das war sehr, sehr notfallmäßig, weil der Leadgitarrist dort, der Jörg Sander, der hatte einfach eine krasse Handverletzung, die auch operiert wurde und die dann zu einer krassen Entzündung geführt hat während der Proben. Und ja, und seitdem hat er jetzt nicht nochmal gespielt, weil Udo wird ja auch 80 dieses Jahr und der musste sich auch körperlich, der hatte auch was auf jeden Fall sich erstmal erholen musste, so sein Knie und so. Hat sich aber halt dadurch jetzt sehr viel auf seine Malerei konzentriert, die ja auch sehr, sehr gut läuft und ist halt einfach ja Deutschlands Rockkulturbotschafter, muss man ja einfach mal sagen. Der ist ja einfach eine kulturelle Instanz. Deswegen, ich fühle mich super geehrt, dass ich da irgendwie den Fuß reingekriegt habe, weil das ist ja schon eine Familie und da ist Loyalität halt ganz, ganz weit oben, auch von Udos Seite aus. So, der hat die Leute, die er ins Boot holt, sind ganz lange bei ihm dann auch am Start und da gibt's dann nicht so Überlegungen wie, ja, ich tausche mal meine Band aus oder so, weil ich jetzt irgendwie denke, die muss jetzt internationaler sein oder halt irgendwie divers oder keine Ahnung so, ne? Er ist ja eh schon, was das angeht, seiner Zeit voraus gewesen, ne? Also auch was gleichgeschlechtliche Sachen angeht und so, hat er in den 80ern auch schon drüber gesungen und die ganzen Songs durfte ich ja dann auch spielen. Also, ja, und dann war das wirklich so, ich hatte wirklich nicht viel Zeit, bis da die ersten Termine dann losgingen, weil er macht ja immer öffentliche Konzerte, Proben meine ich. Und öffentliche Proben, das ist so, sind ganz, ganz wenig, 100 Karten nur. Und das ist dann im Prinzip die neue Show, nur musikalisch eben, ohne jetzt die großen Show-Elemente. Und bis zur ersten stand halt damals, war jetzt glaube ich nur so eine Woche Zeit. Also so notfallmäßig war das halt, ne? Und ich muss dazu sagen, ich hatte damals gerade, also mein Sohn war gerade 9 Monate alt zu der Zeit und hat noch ordentlich Muttermilch getrunken und meine Frau war auf Tour mit Howard Carpendale. Die spielt Geige.
Oh, wow.
Genau, und die spielt Geige und ist so in Deutschland, würde ich sagen, so mit die erste Adresse, die man anruft, wenn es darum geht, größere Formationen in einem Live-Kontext jetzt streichermäßig zu besetzen. Also die hat wirklich eine unfassbar große Kontaktliste und kann halt auf Streicherinnen in der ganzen Nation zurückgreifen, die tatsächlich zum Klick spielen können. Ne? Weil die können ja eigentlich nur zum Dirigenten spielen. Die Klassiker.
Ja,
auch schon mal.
Genau, und deswegen dann war das bei Howard Carpendale, war das ein Quartett, glaube ich, aber die macht jetzt demnächst auf Josh Groban. Das ist dann auf jeden Fall eine bisschen größere Sache und hat auch die letzten 2 Deutschland-Tourneen von Michael Bublé besetzt. Das war ein richtig großes Orchester, also ich glaube 16 oder sogar 32, weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall war ich da als Nanny mit unterwegs, weil der kleine Mann, der musste ja immer wieder angedockt werden und abgedockt werden und angedockt werden und abgedockt werden und genau, und ich habe halt, wir waren da glaube ich 2 oder 3 Wochen unterwegs, bis ich die SMS von Udo gekriegt habe und ich habe in der Zeit nur Ukulele gespielt, weil, ja, wir hatten ja eh genug Babykrams halt dann da zu schleppen und das war auf jeden Fall echt crazy, weil dann gab es so eine einwöchige Tourpause von Howard und in der ersten Nacht habe ich die SMS von Udo bekommen und das war dann so, oh shit, wie kriegen wir das jetzt gemanagt, ne, so, genau, aber das haben wir alles gemanagt bekommen und ich bin 2 Tage später bin ich dann zu einer Audition gefahren erstmal, genau, Udo war dann so, ich will mal hier so ein bisschen gucken und so und dann habe ich 4 Songs geschickt bekommen, die wir dann gespielt haben und dann hat er auf Zuruf noch eine ganz, ganz alte Nummer. Hey Benny, wir spielen jetzt ein Blues in G, das kannst du. So, und dann ging es halt los und dann habe ich da so, okay, ging das erstmal voll mit so einem Fusion-Riff los, ne? Irgendwie mit so Quartenrückungen und so. Und dann ich so erstmal, okay, alles klar. Und dann pendelte sich das so ein. Oh, okay, alles klar, ja, dann komme ich da mal mit. Ist ja auch eine Riesenband, ne? Sind viele Gitarristen auch drin.
Das wollte ich gerade fragen, genau. Wie ist denn da die Besetzung aktuell noch da?
Genau, also aktuell weniger auf jeden Fall, weil die Carola Kretschmer, die ist ja leider verstorben vor 2 Jahren. Aber wir waren zeitweise, also so bei so Medleys auf der Udopium-Tour, 5 Gitarren auf der Bühne. Also Jörg Sander, Zorro, Carola Kretschmer und Hannes Bauer und ich.
Krass, 5 Gitarristen.
Ja. Wow. Und ab und zu mal ist Pascal Kravetz auch mal mit der Akustikgitarre am Start. Und also gitarrenmäßig ist auf jeden Fall echt eine geile Baustelle, muss man einfach sagen. Aber man muss natürlich seinen Platz im Gewürzregal finden, ne? Sag ich jetzt mal. Also sonst das wissen ja viele, die halt schon mal auf der Bühne standen, irgendwie, wenn 3 Leute dasselbe spielen, dann ist das irgendwie ein riesengroßer Matschhaufen halt, ne?
Nicht so geil, das stimmt.
Genau, deswegen wird man, glaube ich, bei in so einem Szenario auch gerne mal mit nicht spielen oder wenig spielen halt echt auch belohnt, musikalisch, sage ich jetzt mal. Das Produkt, was da am Ende der Zuhörer zu hören oder Zuschauer zu hören bekommt, ist dann halt doch schon wertiger, auch durchs
es weniger machen. Abwechslungsreich, ne? Wenn ihr euch gut arrangieren könnt, dann hat jeder so seinen Spot. Ist ja auch super interessant, auch fürs Publikum.
Absolut, absolut. Ja, und dann war ich halt da. Wie gesagt, also von Sonntag auf Montag in der Nacht, glaube ich, da gab es die SMS. Dann habe ich irgendwann am Montagabend, da sah ich schon mega Hummeln im Arsch gehabt, ne, weil ich dachte, meine Güte, ich müsste die Songs ja eigentlich jetzt schon 10 Stunden gelernt haben. Irgendwann dann am späten Nachmittag einen Anruf. Und dann bin ich am nächsten Tag nach Timmendorf gefahren und dann haben wir halt diese Audition gemacht und am Abend bin ich nach Hause gefahren und hatte die Zusage für die Tour.
Nice. Krass.
Und dann habe ich Mittwoch, Donnerstag die 28 Songs gelernt und bin am Freitag zur ersten Probe hingefahren.
Oha. Ja. Hattet ihr da in dem Kontext dann auch einen Musical Director, der dir auch vorgeschrieben hat oder auch empfohlen hat, hey, hier, bezieh dich lieber auf die Akkorde oder spiel das Riff so und so und so, da musstest du dich das da einpendeln oder ich sag mal selber auch herausfinden,
naja,
was da am besten passt.
Nee, also meine primäre Rolle war es ja schon auch, da der Ersatzmann von Jörg Sander zu sein. Ne? Das heißt, ich hab dann gesagt, ich hätte gerne, wenn es irgendwie möglich ist, eine Aufnahme von den Songs plus die Spur von Jörg, also Live-Aufnahme, ne? Von den Songs oder von dem Konzert, wo ich mir die Songs rausziehen kann, die jetzt für diese Tour relevant sind, plus mal die Spur vom Jörg und habe mich daran orientiert.
Ja, das ist natürlich super, ne? Wenn
genau. Man
sowas dann zur Verfügung gestellt bekommt, dann hilft das schon.
Genau, weil dann hätte das wäre dann wirklich viel schwerer gewesen, in 2 Tagen sich das Ganze raufzuschaffen, wenn ich mir meine Parts hätte noch irgendwie ausdenken müssen und so. Ja, und so war dann halt einfach klar, okay, der spielt da das Riff, der spielt da die Chords und dann halte ich mich da schon mal dran und dann war das Lernen halt dadurch doch schon eine kleine Spur einfacher. Auch wenn es natürlich auch immer so eine Sache ist, jemand immer nachzuspielen, aber das war jetzt ja erstmal meine Rolle. Ne? Also ich war dadurch ja jetzt ja nicht direkt irgendwie Mitglied oder was auch immer und eine eigenständige Instanz oder hatte da meine eigenständige Rolle, sondern das war halt wirklich, ich bin jetzt erstmal ich bin hier als Ersatzmann angefragt. Genau.
Ja. Ist es dann so dann, dass, ich sag mal, dass du von der Chefseite auch manchmal gesagt bekommen hast, ne, hier, spiel das mal lieber so, spiel das mal lieber so, oder gab es auch vollstes Vertrauen in deine Skills rein?
Da wurde ehrlich gesagt nicht so viel drüber geredet, ehrlich gesagt. Also nicht.
Weil es klang ja jetzt gerade so, als du gesprochen hast von wegen, ey, wir spielen mal einen Blues in G etc. Das, ich meine, ich kenne mich mit Udo Lindenberg jetzt nicht wirklich tatsächlich nicht so aus. Das ist wirklich vor meiner Generation und dann, wie gesagt, wenn keine Gitarrensoli drin sind, bin ich immer raus. Da bin ich Musiknazi, da stehe ich zu, wird nicht geschreddet, bin ich raus.
Da gibt's aber viele Gitarrensoli.
Ja, da musste ich mich. Das ist genauso wie mit Pur. Da hat mich der Nico Stiemann drauf gebracht, dass halt auch in Pur auch echt, echt coole Sachen drin sein können und es gar nicht nur das Abenteuerland ist. Definitiv eine Bildungslücke von meiner Seite aus auch.
Aber es ging mir ja nicht ähnlich. Also mir waren die Songs bewusst, die in meiner Lebzeit sozusagen stattgefunden haben. Ne? Also er kam ja dann mit MTV Unplugged und der hatte ja ein richtiges Comeback gehabt. Da war ich ja noch gar nicht offiziell professioneller Gitarrist und dann kamen ja so große Hitsingles wie Cello.
Ja, stimmt. So ja, oh Gott, Cello stimmt. Oh bekannt, Gott.
Ja. Sind, der hat ja eigentlich auch, und ich mache mein Ding und so, ne? Also es sind ja wirklich auch immer geile Songs, finde ich. Und Und aber viel weiter ging das für mich auch nicht in die Vergangenheit, was das angeht, weil, ne, man lebt ja dann auch so ein bisschen in seinem Kosmos und hat ja auch so seinen Geschmack und ja, und deswegen, mir waren viele Songs auch nicht bekannt und ich durfte ihn ja dadurch auch kennenlernen und genau, aber ja klar, also ich glaube, das ist ja normal, wenn man auf der Bühne steht oder probt oder so, dann gibt es immer irgendwas, wo man sagen kann, okay, ich glaube, das wäre geiler, wenn das so ist, aber es ist jetzt nicht eine stilistische Frage gewesen, also
ist diese, ja auch ein Entwicklungsprozess, ne,
Blues, ich sag mal. Ja, klar. Genau, also ich glaube, die haben da ja, die wollten da jetzt ja schon auch jemanden haben, von denen sie wissen, dass der irgendwie Rockgitarre spielen kann und Bluesgitarre und so und dann gibt's gerade bei Udo echt viel Spielraum für deine eigene Persönlichkeit, weil das wird da eher gefördert als unterdrückt, weil das ist ja bei anderen Baustellen ja eher nicht so. Da will man das dann ja genau so haben und dann ist es auch egal, wo du eigentlich herkommst. Das ist dann wirklich, ja, du musst dann da sozusagen einfach deinen Job machen. Fertig.
Genau. Ja, und die Chemie muss vor allem für langfristige Sachen natürlich dann auch stimmen. Das ist ja aus meiner Erfahrung auch immer das A und O, dass man auch menschlich... Das
Allerwichtigste.
Sich irgendwie versteht. Aber da muss man sich auch kennenlernen. Ich denke mal, wahrscheinlich kanntest du sonst keinen aus der Band oder hast du da vorher auch schon Kontakt zu aus der Szene zu vielleicht einem Schlagzeuger oder Bassisten etc. gehabt?
Ja, also zu den Legenden jetzt nicht, die jetzt seit 50 Jahren mit Udo auf der Bühne stehen. Zu denen hatte ich keinen Kontakt, aber es gab ja doch immer mal wieder jüngere Musiker und Musikerinnen, die dort eingestiegen sind, sei es jetzt irgendwie Background-Gesang oder halt eben den Pascal, den habe ich auf jeden Fall schon öfter mal kennengelernt. Der kam auch bei Helene mal zu Besuch, als wir da in der Nähe waren und so, weil der Leon Taylor Background gesungen hat bei Helene und der selber auch bei Maffei ist und er dort halt eben auch mit ein paar Leuten aus dem Panikorchester spielt und unter anderem mit Pascal und deswegen durch so Konzertbesuche habe ich dann doch den einen oder die andere kennengelernt, aber die OGs, sage ich jetzt mal, die habe ich bis jetzt noch nicht kennengelernt gehabt und das war natürlich auch eine Sache, die meine Erfahrung mit Udo und dieser Tour extrem beflügelt hat, ne? Also mit einem Bertram Engel oder einem Steffi Stephan und Henrik Schaper und so, mit denen irgendwie mal über die alten Zeiten zu reden, war halt wirklich, wirklich geil. Einfach mal so richtig aus erster Hand Einblicke zu bekommen, wie lief's denn da eigentlich in den 70er, 80er, 90er Jahren, ne? Das war schon wirklich, wirklich cool. Also, und die hatten halt einfach auch immer Spaß, ne? Muss man einfach sagen. Ist halt einfach krass. Also, ich saß eigentlich nach jeder Show mit Bertram und Steffi Stephan irgendwie in einer der Lounges von dem Nightliner, mit dem wir zurück zum Hotel gefahren sind. Und genau, die wollten halt eigentlich auch immer relativ schnell weg. Das heißt, wir steckten auch oft im Verkehr, Zuschauerverkehr fest und haben uns dann festgequatscht. Und dann war das meistens so, dass wir danach auch noch weiter gequatscht haben. Also,
ja, geil. Aber darum geht's ja auch dann, wenn du in so einer Formation spielst und du bist dann halt im Nightliner über Wochen oder Monate oder sogar Jahre, wenn du dich da nicht verstehst, ey, dann...
Ja, genau.
Wird schwierig.
Das ist ja auch eine Sache, die ganz wichtig ist, auch fürs Touren. Das ist... Gitarre oder überhaupt so musikalische Skills sind das eine, aber das andere ist schon auch die Persönlichkeit. Du willst ja nicht einen ins Boot holen, mit dem du nicht kannst oder mit dem du nicht mal auch über andere Sachen reden kannst, so, ne? Also,
ja, absolut.
Ja. Und für die ist das eh alle Tourlaub, also, und die wollen eigentlich immer nur gute Vibes haben und das ist auch wichtig, finde ich. Also, gute Vibes sorgen schon auch für ein sehr, sehr gutes Bühnenklima. Ist so.
Ja. Ich wollte gerade sagen, am Ende steht man dann zusammen auf der Bühne, ne? Und dann ist ja noch geiler.
Voll.
Und wir hatten es im Podcast hier auch schon mal besprochen, weil wir ganz viel über diese Thematik Berufsmusiker etc. auch viel gesprochen haben, auch mit eben dann Leuten wie Nico und so und die Erfahrung gesammelt haben, auch aus eigener Perspektive. Da kam jetzt immer zu Wort, dass eben man kennt immer einen Gitarristen, der irgendwie geiler ist oder so, aber der sich dann wundert, warum er nicht für so Jobs angerufen wird, wo dann man immer an der Hand ablesen kann, ja, es ist halt Auch das Persönliche, was halt eben das schwieriger Typ, wie viele Diven hat man da auch schon irgendwie erlebt, die dann das Ego auch nicht zurückziehen können, und ich glaube, gerade in so einer Konstellation ist das sehr, sehr wichtig. Es ist auch nicht einfach, definitiv. Ich meine, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich auch 4,5 Jahre bei einem Singer-Songwriter gespielt und musste so aus meiner Shred-Ebene halt so dann Akustikgitarre und 3 Akkorde spielen quasi. Das war aber eine super, ich sag zu jedem Gitarrist, das war eine der prägendsten Erfahrungen, weil man da halt eben lernt, sein, wie du gesagt hast, seinen Platz im Gewürzregal zu finden und das Ego halt auch mal für das große Ganze eben mal zurückzuziehen. So, weil vorher war ich halt immer Center of Attention, und dann, wenn du es halt mal nicht mehr bist, dass du dann auch lernst zu sagen, okay, das ist auch jetzt okay so, dass ich halt jetzt mal nur 3 Akkorde in einem Song spiele und alles fein. Und der Vibe muss ja dennoch stimmen, und auch dann finde ich es eher spannend zu gucken, was gibt's da halt für Challenges? Wie kann ich mich darin verbessern? Wie kann ich das schaffen, diese 3 Akkorde halt eben so geil wie möglich zu spielen?
Das ist manchmal schwieriger sogar, weil du...
Dass man das nicht auf die leichte Schulter nimmt, ja.
Genau, ja, da kann ich auch eigentlich echt das abkürzen und sagen, also wenn du wirklich was machen möchtest, wo es darum geht, dass du deinen eigenen Stil und deinen eigenen Geschmack und so durchdrückst, dann musst du halt was Eigenes machen, dann musst du deine eigene Band gründen, weil in dem Kontext als Hired Gun, also ja, es gibt natürlich Acts, wo du halt ein bisschen mehr Spielraum hast, so jetzt wie bei einem Udo oder so, aber oft ist es halt wirklich so, dass du spielst für jemanden und die spielen nicht für dich. Du spielst halt für Helene, du spielst halt für Udo, du spielst halt für wen auch immer, und wenn der sich wünscht, dass das so klingt, oder wenn es dann einen Musical Director gibt, der sagt halt irgendwie, das muss halt, aber das muss jetzt aber in die Richtung gehen, dann ist das dein Job, das zu machen.
Ja. Genau, das ist dann dein Handwerk 100%. Und dein Job letzten Endes, ja.
Genau.
Ja. Und, aber das ist ja auch okay, das ist ja auch weniger, ich sag mal, ist ja nicht weniger wert dadurch, sonst ist halt einfach auch ja Musik, die gemacht wird. Ja.
Ist eigentlich auch super, um zu wachsen, ne? Weil ich meine, viele Dinge sieht man dann ja selber in seinem eigenen Spiel manchmal gar nicht. Und wenn dann jemand sagt, hör mal zu, versuch das doch mal so, und du denkst darüber nach und denkst, was will der Penner jetzt eigentlich von mir? Erstmal, erste Reaktion, jeder. Aber wenn man dann drüber nachdenkt, dann denkt man, ja, verdammt, er hat recht. Und schon hast du dich wieder ein bisschen verbessert.
Genau, und
genau, absolut. Da hatte ich letztes Jahr die Erfahrung auf Tour mit älteren Leuten im Metal-Bereich. Und wenn dann halt der andere Rhythmusgitarrist dir sagt, ey, guck mal, dass du hier die Powerchords nicht so staccato, sondern mehr gebunden spielst und so weiter und so fort. Das sind Dinge, da habe ich nie drüber nachgedacht erstmal so. Und dann wird dir sowas klar, und dann glaube ich, dass du das Schlechteste, was du machen kannst, ist sagen, nee, du altes Arschloch, keine Ahnung, was du da von mir willst. Lass mich meine Arpeggios spielen. Sondern man muss halt sagen, stimmt, ey, habe ich gar nicht so gesehen. Wow, das ist wieder eine neue Skill, eine neue musikalische Fähigkeit, die ich mir damit irgendwie aneigne.
100%.
Und dann auch letzten Endes den Komplett-Sound ja auch wieder geiler und tighter mache. So.
Absolut.
Weil wie du gesagt hast, wenn, und das ist ja im Metal so, dass halt Gitarristen auch quasi oft dasselbe spielen, wenn es da halt so viele Abweichungen gibt, klingt das halt auch nicht mehr tight und nicht mehr geil dann, ja.
100%. Und deswegen, also ich muss auch sagen, dieses Hired Gun sein, das hat auch eher mehr Horizonte jetzt rein gitarristisch und musikalisch eröffnet wie bei dir. Also jetzt sagen wir mal hier, für dich ist das ein Step Down gewesen vom Metal Shredder zum Akustikgitarrenspielen. Mhm. Ich würde jetzt aus meiner Perspektive sagen, das war eher ein Step Up, weil da kam halt ein Skill dazu. Und
so war das auch gemeint. Genau. War jetzt nicht gemeint. Also es war halt erstmal das Gefühl natürlich, aber als 21-jähriger Bub, als so Step Down.
aber fürs Ego ist das ein Step Down halt, ne?
Ja, genau.
So,
ja.
Und das ist halt eben dieses Paradoxon. Dein Ego stellst du zurück und gleichzeitig geht dein Skill aber nach oben. Und deswegen sage ich, für mich hat dieses Hired Gun-Tum, sage ich jetzt mal, schon auch sehr, sehr viele Perspektiven mitgebracht und mitgegeben einfach. Weil ich war vorher eigentlich auch eher stumpfes Trumpfmäßig unterwegs. Ich will Rockstar werden, ich will Energie, ich will, dass die Energie über die Bühnenkante zum Zuschauer schwappt und so. Und das sind aber letztendlich auch die Eintrittskarten gewesen, überhaupt bei diesen Acts zu spielen, weil die wollten auch dann am Ende das. Also die Helene wollte auch einen Rock Gitarristen haben oder am besten so Rockstar-Gitarristen oder so, ne? Und dass da halt einfach jemand mit ihr zusammen die Party auf der Bühne macht. So, in dem Fall halt ist es natürlich cool, wenn das ein Gitarrist macht, ne?
Ja, exakt. Ich meine, verstehen wir als Gitarristen ja auch irgendwo. Ich meine, das ist ja das Ikonische an unserem Instrument, eben halt auch diese Energie und diese Power und diese Leidenschaft. Deswegen bin ich ja selber auch kein Fan, wenn ein Gitarrist nur auf der Bühne steht und sich nicht bewegt und nichts macht und keinerlei Energie auch in seine Performance mit reinbringt.
Ja.
Und da muss man es auch nicht wundern, dass halt so Leute dann halt auch nicht zu einem hinkommen und nicht anfragen. Ja, klar.
Genau. Und ich finde ja auch, also das finde ich ja auch das Magische an Gitarre, ne? Was auch so mit diesem Wachsen und mit dem Erwachsenwerden an der Gitarre, wo man sich eigentlich immer noch mal selber dran erinnern muss, dass das ein Instrument ist, wo du mit 3 Akkorden und ungetuned halt die ganze Welt verändern kannst, ne?
Ungetuned.
Ja, ist ja so. Ja. Also ich meine, weißt du, und dann ist man halt irgendwann auf einem Level und dann ist es halt irgendwie so, keine Ahnung, ja, dann wertet man so Sachen halt ab, wie der ist ja nicht getuned gewesen und so weiter und so fort, aber am Ende kannst du trotzdem eine krasse Emotion immer noch mit Gitarre rüberbringen und das ist halt wahrscheinlich das wischiwaschigste Instrument, mit dem du erfolgreich werden kannst. Ja. Weil du bist ja jetzt nicht wie bei einem Klavier so festgenagelt auf dem Ton.
Das könntest du mit der Geige auch nicht machen.
Ja, geht auch nicht, aber mit der Gitarre geht das halt. Ja. Genau. Ja, aber das ist
interessanter Aspekt, weil das sind ja die Dinge, wo ich dann als Pädagoge, was mein Hauptberuf ist, am meisten ja mit kämpfe. Ich bin ja eigentlich jemand, der zu dieser Welle dazu gehört, dass die Pädagogik in der Gitarre deutlich verklassifiziert wird. Ja. Und ja, da hatten wir mit Nico auch schon mal drüber gesprochen, dass halt quasi eben dieses Wischiwaschi-Element, das hast du gut ausgedrückt, halt auch letzten Endes dazu führt, dass halt eben der Unterricht an der Gitarre ja ganz jahrelang halt eben nicht strukturiert und nach Plan oder nach einer gewissen Vorschrift war, sondern halt eben dem er den freien Lauf gelassen hat, was seine Vor- und seine Nachteile hat, auf alle Fälle.
Definitiv, ja, ist ja auch bei mir so, ich ist dieses Jahr das erste Jahr, wo ich auf jeden Fall ein paar Schüler angenommen habe. Mhm. Und auch eine der ersten Sachen, die ich dann zum Beispiel da auch so vermittle, ist halt eben, gerade was so Phrasieren angeht, so das Bending, also dass jeder Gitarrist unterschiedlich klingt eigentlich dadurch, wie die Töne gebändet sind. Und damit meine ich jetzt nicht den Ganzton- oder Halbtonband, sondern halt auch einfach überhaupt den einen Ton, den du spielst. Ne? Also das ist wirklich, das geht wirklich hier auf Fingerabdruck-Level runter. Ich nenne das auch Microbands oder wie auch immer man das, Nanobands oder keine Ahnung, wie du das nennen willst. Aber da zum Beispiel jetzt hier die Sobrock-Platte von John Mayer, da hörst du das zum Beispiel ja auch ganz krass. Der knallt ja so heftig Moll über Dur-Akkordkadenzen und ist da aber auch tonal eigentlich irgendwo dazwischen. Weißt du, so gerade die allererste Nummer auf der Platte, wo die ist ja ein E-Dur, aber er spielt halt knallhart E-Moll Pentatonik drüber, aber bendet aber die Terzen auch so, dass die halt nicht voll Moll und voll Dur sind. Es ist halt irgendwo dazwischen. Es klingt halt super eigen dadurch, ne? Und das fand ich zum Beispiel auch sehr inspirierend an der Platte. Finde ich auch gut, dass so ein Gitarrist auch so erfolgreich ist, der auch so eine Sachen dann auch vermittelt. Und,
toll. Ist ja im Metal auch, wenn du Marty Friedman zum Beispiel nimmst, ja auch sehr eigensinnig, ne? Mhm. Jetzt nicht von der Handhaltung, aber jetzt so vom Tonalen her ist das schon ziemlich cool, was er macht, ne? Auch sehr ausgefuchst und
eigen. Ich meine, es ist ja letzten Endes auch den Urcharakter von unserem Instrument und der Musik, die wir halt letzten Endes machen, gerade im Rock und im Blues halt ja auch. Der Blues ist ja dadurch entstanden, dass quasi ja westeuropäische klassische Kadenzen mit afrikanischer Mollpentatonik vermischt worden ist. Und dadurch hat diese Soundqualität dabei herauskommt.
Ja.
Aber gehen wir mal wieder zurück zu dir, Benny, und zum guten Herrn Lindenberg. Ja, ich habe echt Probleme mit diesem Namen. Ich muss die ganze Zeit an Peter Maffay denken. Ich muss mir innerlich gerade die ganze Zeit sagen, ich muss mir gleich mal irgendwo aufschreiben. Nicht Peter Maffay. Nicht Peter Maffay.
Ja, kein Udo Stress, Lindenberg. Kein Stress.
Ja. Was natürlich auch immer interessant ist, so für unsere Zuhörer und auch für den Gitarren-Nerd in uns, ist so letzten Endes auch das Gear, was da benutzt wird. Nicht nur, wie du die Gitarre spielst, sondern was es für musikalische Vorgaben gibt, sondern auch, welche Gitarre oder welches Instrument du da gespielt hast. Wart ihr bei so einer großen Produktion, ganz kurz erstmal noch als Nebenfrage für mich, um da ein bisschen den Rahmen ein bisschen zu klären, wie lange ging denn dann letzten Endes die Tour? Weil du ja gesagt hast, okay, das hat sich jetzt in den letzten Jahren ein bisschen wieder abgekühlt, weil er sich mehr auf andere Sachen konzentriert hat. Aber wie lange warst du dann insgesamt mit Udo auf Tour?
Also das war, glaube ich, so 2,5 bis 3 Monate ging die ganze Nummer. Und dann haben wir auch noch 1 oder 2 Einzelshows in dem Jahr noch gespielt. Genau. Mhm. Okay. Und zum Gear, ja, das ist das einzig Unangenehme eigentlich, ehrlich gesagt, weil ich halt so kurzfristig angefragt wurde, dass ich mir nicht in der Zeit noch ein ordentliches analoges Setup zusammenbauen konnte, weil eigentlich ist diese Udo-Kiste total prädestiniert dafür, dass du endlich mal laut einfach alles wegrasieren kannst. Weil stimmt. Das war das erste Mal bei den ersten Proben. Wie gesagt, am Sonntag kam die SMS, am Dienstag war ich bei der Audition, Mittwoch und Donnerstag habe ich die Songs gelernt, am Freitag bin ich dahin gefahren. Und dann wurde das natürlich erstmal alles eingepegelt, auch mit meinem Equipment und so, und ich hatte halt meine Camper dann dabei, ne? So, ich hatte halt in dem Moment nichts anderes. Und das war dann auch noch so, die Camper, die waren alle bei Alvaro im Lager. Alvaro Soler habe ich 2019 gemacht, bevor Corona richtig reingehauen hat. Und das war halt irgendwie, keine Ahnung, alles rausgerissen, lag da irgendwo rum. Ich kam original bei Udo mit zwei Aldi-Tüten an und in einem hatte mein Rack dabei und in jeder Aldi-Tüte waren halt Kabel und jeweils ein Power-Rack Camper-Profiler, ne, so. Und hatte dann noch meine 212er am Start und als wir dann alles irgendwie gesetupt haben, also auch liebe Grüße nochmal an KPF, Klaus-Peter Fair, der Guitar-Tech, der mir dann auch wirklich super schnell da auf die Beine geholfen hat und ein Megatyp ist. Alles hingestellt, irgendwie mal kurz was angezockt und dann so, und dann gibt's zwei Monitormänner. Einen für Udo und einen für die Band. Die Band hat in ihr. Udo hat Wedges.
Okay.
Udo ist egal in welcher Venue, der hat keine Ohren. Der ist richtig, was das angeht, original oldschool. Aber es ist richtig geil. Auf jeden Fall stand der dann so an meinem Platz und dann ist er so zum Platz von Udo gegangen und wir sollten alle was zocken und so. Und das war das erste Mal in meinem Leben, wo ein Soundtechniker zu mir gesagt hat, zwei oder dreimal hat er zu mir gesagt, dass ich lauter machen soll.
Ah, was?
Okay.
Ich dachte, ich kann das nicht glauben. Das ist ja hier wie im Märchenland. So, und dann war natürlich klar, scheiße, ey, hier Jörg Sander mit seinem Plexi und JCM 800, was, weiß nicht, der hatte so viele Amps dabei und bei Zorro auch, der hatte einen alten Fender am Start, voll aufgerissen alles, super laut. Und ich komme da mit der digitalen Kiste da an. Ich klang jetzt nicht beschissener dadurch, aber irgendwie war doch so dieser Spirit ein anderer dann, den ich dann da
eingebaut habe. Ja, klar, die gucken dich wahrscheinlich von der Seite an. Ah, kommt da mit dem Toaster da an.
Genau, also, aber letztendlich war das allen auch egal. Also es ging ja um die Spielfreude und die war auf jeden Fall bei allen da, so, ne? Und genau, aber ich hatte meine, hauptsächlich meine Nekuba gespielt. Meine Krautstar, die habe ich seit 2010, also richtig lange schon, oder 2011. Und die hat eigentlich jede Tour bis jetzt gesehen, die sieht auch richtig abgefuckt aus. Also ich habe die, war total neu und die ist jetzt wie so, keine Ahnung, von 1964. Ich hab ehrlich gesagt eine Pre-CVS Nekuba. Also richtig, richtig, die ist wirklich, wirklich abgerockt und ja, und die ist super drahtig und ich habe dann so ein JTM 45 Profile gespielt von Michael Britt und ja, und das war auch, also ich brauchte auch nicht viele Sounds, ich brauchte einen Solo-Sound und einen Rhythmus-Sound und bei ein, zwei Nummern ein bisschen was Cleaneres, aber ansonsten habe ich mir eigentlich nur eine Performance-Setlist erstellt, wo dann drauf stand, okay, die Gitarre, also das steht dann bei mir immer erstmal LP, S oder J, ne? Also LP, Strat oder Jaguar, das sind die Sachen, die ich dabei hatte. Hauptsache halt LP. Und dann steht halt Tonart, also dann steht da AM oder BM oder E oder keine Ahnung. Und ich habe auch Akustikgitarre gespielt, also, und das lief dann auch über den Camper tatsächlich, also über eine Strecke und da steht dann halt ACC, ACC und dann C4, Capo 4 und dann halt...
Ah ja, okay, gut, dass man das nicht im Eifer des Gefechts auf einmal...
das kann übel enden.
Genau, und das ist dann, dass ich dann sozusagen so ein bisschen so meine Ankerpunkte habe, dass ich auf jeden Fall weiß, so okay, alles klar, und das ist aber auch... lief dann natürlich auch mit Klaus so, dass der die Gitarren ja auch angereicht hat. Also um die Gitarren musste ich mir irgendwie dann irgendwann nicht mehr Sorgen machen, aber trotzdem so, okay, alles klar, der Titel und nur, dass ich einfach kurz gelesen habe, das ist es und auch wenn ich jetzt ein Blackout hätte, dann fange ich zumindest mit dem richtigen Akkord an. Und dann ergibt sich das schon so, ne? Genau. Und ja, das, also es war sehr übersichtlich equipmentmäßig, was das angeht. Genau. Mhm,
Die hatten jetzt aber auch nicht die Möglichkeit, ich meine, das ist eine große Produktion, hätten jetzt auch nicht die Möglichkeit gehabt, dir nochmal einen alten Amp hinzustellen, oder wolltest du dich da auch dann gar nicht so ich sag mal, in den Vordergrund drängen und sagen, ja, habt ihr noch einen Amp für mich? Das kommt ja auch unprofessionell rüber.
Also ich sag mal, in der Kürze der Zeit waren auch echt nicht viele Proben da, und man geht mit dem auf Tour, was geprobt ist. Das ist einfach so. Also
ja, am wichtigsten ist ja auch, dass man sich mit seinem Zeug auskennt. Ne?
Ja, darum genau. Geht's ja auch. Also ich bin ja ein relativ früher Adopteur gewesen von den Camper-Sachen, und deswegen hatte ich da schon so viele Jahre in den Knochen, was den Umgang damit angeht. Und klingt ja auch gut. Also es ist ja, ne, für mich war da jetzt einfach nur so, nach der Udo-Tour war jetzt halt einfach so, okay, es bricht jetzt einfach eine neue Ära an. Back to the roots.
Absolut.
Deswegen ist es halt so, ja. Ich spiele jetzt ein Rev auch ganz viel, ne? Also ein Rev D20 und habe mir ein Pedalboard gebaut und ja, habe da jetzt ganz viel Analoges wieder zurückgeholt, so, ne?
Ja. Aber ich bin gerade mehr begeistert davon, wie du im Dialog es geschafft hast, Kamera zu retten und noch, ohne es anmerken zu lassen, dass gerade kurz deine Kamera ausgegangen ist, noch irgendwie schnell umzuschwitchen auf beispielsweise aufs iPhone oder so.
Ja, meine, ich habe hier eigentlich so eine Fuji, so eine richtige Kamera mit Linse und so, die ist, glaube ich, da ist irgendwas mit der Batterie, da ist irgendwas mit der Batterie kaputt, die ist jetzt ausgegangen, und ja, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehabt, deswegen konnte ich schnell aufs iPhone umschalten. Sehr geil. Das hatte ich aber auch schon vorher. Das hatte ich schon vorher vorbereitet. Ja. Profis. Genau. Ja, und das jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Genau. Rev D20 habe ich mir dann geholt in der Corona-Zeit. Und nach Udo. Das war dann schon nach der Corona-Zeit, oder? Ja, nach der Corona-Zeit. Und habe hier ein analoges Pedalboard gebaut. Und genau, war da sehr glücklich mit, und jetzt seit diesem Jahr spiele ich auch bei Peter Schilling, und da der spielt eine immersive Show hier in Berlin. Immersiv heißt im Planetarium. Das ist im Prinzip so Las Vegas The Sphere, aber halt in klein, wenn du so willst, ne? Das ist ja wirklich eine, weiß nicht, wie viele Leute da reinpassen, 20.000, 15.000, richtig große Venue. Und hier in Berlin sind es, glaube ich, ein paar hundert nur. Aber nichtsdestotrotz ist eine 90-Minuten-Show, wo wir halt sowohl der Sound ist immersiv, als auch halt eben die Optik. Die Leute liegen in ihren Sesseln und gucken halt an die Decke, geil, in der Kuppel, und da läuft halt Content sozusagen, ja. Und da muss ich dann wieder auf Stereo gehen, weil ich war so, ey, es macht auch eigentlich total Sinn, nur Mono zu sein, gerade für Konzerte, weil du im besten Falle bist du, oder macht der Mischer das ja nicht so, dass nur die eine Seite...
Front of House das dann, ja.
Genau, Front of House, dass nur die eine Seite des Publikums der einen Gitarristen hört oder so, ne? Das ist ja, wäre doof. Und deswegen war ich so, okay, ich komme jetzt eh nur noch mit Mono an, und dann kam ich da mit Mono an und dann so... Ja, wir brauchen doch Stereo. Und okay, alles klar. Gut, ich hatte mir von Jakob, also Jakob Nebel, meinem Auf 11 Partner und der MD von Nico Santos, der hatte sich auch einen Rev gekauft. Wir haben da nämlich so ein bisschen Gear-Gentrifizierung in unserem Auf 11 Podcast gehabt. Also wirklich drei von uns haben sich diesen Rev dann gekauft. Und Rev D20. Und den habe ich mir dann als Ersatzamp ausgeliehen. Und den haben wir dann so notfallmäßig dann so angeschlossen. Also mein Pedalboard kann auf jeden Fall zwei Outputs rausschicken, von daher ging das auf jeden Fall klar. Da musste ich nur kurz irgendwie ein Patchkabel umstecken. Und genau, und jetzt habe ich mir tatsächlich einen Tonex gekauft. Das weiß der Fabian auch. Wir waren ja im Vorfeld, Tonex One, wir waren im Vorfeld ja schon im Kontakt, weil das erste Capture, was ich mir gekauft habe, war das Black Cat. Ich weiß jetzt gerade gar nicht.
Amalgam Audio, ja.
Ja, genau, von Amalgam. Black Cat, wie hieß denn das? Noch weiter, weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Black Cat 30.
Black Cat
30. Bad Cat.
Bad Cat, ja. Genau. Genau, nicht Bad Cat Black Cat, sondern
genau.
Bad Cat 30, und das ist auf jeden Fall ein toller Amp. Und ich habe dann zwar doch noch ein anderes Capture mitgenommen zu Peter Schilling.
Wie das so ist.
Genau, einfach wegen dieser ganzen 80s dicken Clean Sounds mit Chorus und so, ne? Aber dann habe ich eben im Prinzip, also ich habe ein Hikes Effect, habe ich auf meinem Pedalboard als so die FX-Sektion, ja, und habe dann im ersten, der hat ja zwei FX-Loops, habe im ersten FX-Loop ein ML5 von Morningstar drin, wo 5 Drive-Pedale drin sind.
Ach, krass.
Und das ist ganz, ganz easy zu schalten, also was die MIDI-Implementierung angeht. Du musst zwar bei deinen Patches da einmal kurz irgendwie die MIDI-Instances eingeben, jetzt in diesem Line 6 Hikes Effects, aber das Learning dann, wenn das einmal eingestellt ist, halt super einfach. Dann kannst du sagen, okay, ich klicke jetzt hier die Pedale an, drück auf Learn, drück auf den Patch, bumm, hat er gelernt. Jetzt auf den MIDI-Befehl schaltet er dann diese Pedale an, so, und arbeite jetzt im Prinzip damit, dass ich eine Pedal-Plattform habe, einen schönen Clean-Sound und experimentiere da auch noch mit, ist der Clean-Sound heiß oder schon am Rande von Clean, so Anfang Edge of Breakup, und bevor dieses ganze Routing mit den Drive-Pedalen und dem Hikes-Effekts angeht, geil, ich habe das Handy gehört, direkt angeht gesagt.
Ja, direkt, zack. Ich wusste, dass irgendwann versucht meine Mutter mich anzurufen.
Geil. Auf jeden Fall, bevor halt eben dieses ganze Routing eben mit den Drive-Pedalen und dem Hikes-Effekts losgeht, habe ich tatsächlich auch zwei Pre-Drive-Pedale, einen Morning Glory von JHS und einen Warmpler von Klon. Den Tomness von Warmpler, welcher so ein Klon-Nachbau ist. Genau, das heißt Gitarre, Kabel, Tuner, Tomness, Warmpler Tomness und JHS Morning Glory dann in das Hikes Effects und im Hikes Effects dann im ersten FX-Loop die Drives drin. Und im zweiten FX-Loop ist der Tonex One jetzt drin. Und dann geht's Stereo raus und dann kann ich easy peasy diese immersive Show Stereo spielen. Das heißt, ich komme da auch wirklich nur mit dem Pedalboard an. Und wenn es dann zu Udo geht, würde ich den Tonex wahrscheinlich auf den einen Output routen für die Ohren und der andere Output geht dann halt an mein Plexi.
So. Nice. Ach, hast du mittlerweile das analoge Setup.
Ja, also so wäre ich jetzt flexibel und könnte das so nutzen, weil, also ich würde ehrlich sagen, auf der Bühne ist halt geil, den Plexi zu haben, aber ja, ich würde den mir capturen und beziehungsweise Hannes hat den schon für mich gecaptured, das Capture gibt's und das geht dann halt an Front of House, weil es ist halt schon einfach fett, da ohne diese Konstante zu haben im Ohr, ne? Gerade wenn du in ihr spielst. Das ist klingt jedes Mal gleich, ist schon fett.
Ja.
Ist schon geil. Muss man
ansonsten kommst du einmal ins Mikrofon und es klingt wieder komisch. Und es ist ein Millimeter nur, ist so krass bei Mikrofonabnahme.
Genau. Aber es gibt halt dann trotzdem diesen Druck auf der Bühne für einen selbst zum Spielen, ne? Und hast halt trotzdem du hast ein anderes Sustain, wenn du ein Amp auf der Bühne auch hast. Du hast halt nicht dasselbe Sustain, wenn das alles nur digital ist. So. Habe ich auch gemerkt, so durch super viel Digitalspielen, auch mit Plugins, die ja inzwischen und sensationell klingen teilweise, merkst du auch, aber einfach sustainmäßig ist es nicht dasselbe, wenn das halt hinter dir irgendwie in die Kniekehlen wedelt, ne? So.
Und ja, das musst du selbst zugeben.
Ja, es ist wirklich so.
Ja.
Ja.
Genau, aber
das sind die Obertöne, die so chaotisch sind, das ist schon geil, das ist schon, gefällt auch mir, einem rein digitalen Menschen.
Genau, und deswegen bin ich bei dem digitalen Setup jetzt inzwischen da hingekommen, dass sich das am echtesten anfühlt, wenn tatsächlich diese Pedal-Plattform, wenn ich das jetzt, also so, ne, so von meinem Stil her, wie ich das gerade alles fahre, wenn diese Pedal-Plattform schon heiß und gar nicht mal so ganz so clean ist. Und dann hast du nämlich diese harmonischen Verzerrungen, wo auch die Pedals so richtig, die dann reingehen in das Tonex, wo das so richtig geil reagiert und du eigentlich dann eher mit dem Spielen wieder cleaner wirst und nicht einen dedizierten, total clean Sound hast, sondern halt eher dann entweder übers Volume-Poti oder tatsächlich übers sachtere Spielen dann tatsächlich einen richtig clean Sound dann auch dadurch hast. Aber die Möglichkeit eben auch, wenn du da ein bisschen reinhackst, ist dann doch so ein bisschen Smack da.
Ja.
Für so Double Stops und so Hendrix-Geschichten und so.
Genau. Bist du da beim Udo oder auch beim Peter, läuft da MIDI oder sag mal Klick noch im Hintergrund auch oder ist das alles relativ frei? Also könntest du quasi deine Patches auch per MIDI umschalten lassen?
Beim Udo nicht, da gibt es echt ein paar Nummern, die werden einfach so gespielt mit Band. Das war auch eine tolle Erfahrung, also das war richtig, richtig geil und ich war auch danach total gehypt und euphorisiert immer nach den Nummern, wo gar kein Klick lief, weil man hat halt einfach, ich habe halt einfach zum Bertram gespielt. So. Ja. Und mein In-Ear-Sound ist auch so, dass da mit am lautesten immer die Drums sind.
Ja.
Ist so. Also, und das ist eigentlich auch bei Klick-Shows so, dass die Drums, wenn die Drums spielen, höre ich den Klick kaum. Wenn die Drums nicht spielen, kommt der Klick auf einmal zum Vorschein. So muss es eigentlich meiner Meinung nach sein, weil ich will zu der Natürlichkeit eines Musikers spielen und nicht zu der Maschine, die sich da nicht verändert. Weil du kannst trotzdem um den Klick rum eine Time entwickeln, die total menschlich ist und eher einzigartig. Also, weißt du, wenn du einen Drummer hast, der so wie Bertram zu einem Klick spielt, aber trotzdem hinterm Klick spielt, dann will ich Gesundheit.
Ich hab mich doch gemutet. Genau.
Hast du nicht gehört, musst du reinmachen, den Lisa, ne?
Genau. Hier darf alles ins Mikro fiepen bei dir, Justin, aber der Nisa nicht. Weißt du, das Natürlichste der Welt.
Ja, es ist halt, ich spiele halt die ganze Zeit mit irgendwas rum und lass es fallen. Es ist schon dreimal irgendwas
Glock,
gefallen. Glock. So. Ach, shit. Geil.
Aber macht ja nichts, ist doch super. Wir sind ja alle nur Menschen, ne?
Ja.
Genau, und deswegen, also... geil, man verliert dann nochmal den Faden, wenn man gerade in so einem Film drin ist, ne?
Wir waren bei MIDI und
beim Switch
und
beim Klick genau.
spielen, um menschlich spielen, mit dem Klick
mit der Drummer zu hören. Genau, und das genieße ich natürlich viel mehr, zu einem Musiker zu spielen, als zu einem Klick, also genau. Und dann kann man sich da eben anpassen, so, dann geht man, ne, bei schnelleren Nummern, wo es die Energie bedarf, ist der Drummer dann doch, weil der das ja auch gecheckt hat und kann, ein bisschen vorne dran. Ich kenne Drummer, also Phil, das ist auch mein Trauzeuge, mit dem habe ich eigentlich alles bis jetzt gemacht, was machbar war, mit ihm zusammen, auch Alvaro, da haben wir weltweit zusammengespielt. Der kann zum Beispiel, oder der hat mir das mal erklärt, das machen bestimmt viele Drummer in der Riege so, aber der kann zum Beispiel mit der Bassdrum, sagen wir mal, das ist so ein Four-on-the-Floor-Beat, ein bisschen Abtempo, ja, der kann mit der Bassdrum auf den Klick spielen, mit der Snare ein bisschen halt davor. Und dann hast du halt dann hast du halt dadurch dicke Zählzeiten auch, ne? Auf der 2 und auf der 4. Und das und das ist ja nicht so weit auseinander, dass es flammt, sondern dass es halt schiebt, ne? Und das ist halt schon geil. Also, und da möchte ich mich doch gerne anschließen als Gitarrist, ne?
Ja. Das stimmt, das muss auch erstmal gekonnt sein. Ja, also da hatten wir auch schon drüber gesprochen, ich glaube, die Illusion von vielen semi-professionellen Bands, dass die hoffen, wenn sie einen Klick reinsetzen, dass sie automatisch tighter werden. Aber man muss ja auch erstmal, wenn man zu Hause nie mit dem Klick spielt und halt einfach nicht gewohnt ist, mit dem Klick zu spielen und das auch nie übt und man nie trainiert, dann bringt ja auch der Klick erstmal in der Tightness nicht oder nicht zwangsläufig nur was. Ich hatte das mit semi-professionellen Bands, wo der Klick dann eingeführt worden ist und der Gitarrist aber straight dennoch immer schneller als Klick gespielt hat, weil er halt zu Hause nie mit dem Klick geübt hat und nie geübt hat, mal laid back zu spielen, so.
Ja.
Das muss auch erstmal kurz sein. Aber ich finde es interessant, wie verschieden man da ist. Was ist bei meinem In-Ear, du hörst nur Klick. Ach, ich liebe den Klick. Der Klick ist mein bester Freund. Stimmt, der Klick lässt dich nie im Stich. Der verrät dich nie, der verlässt dich nie. Der Klick, ach, wenn es eine Personifikation vom Klick gäbe, ich würde ihn den ganzen Tag lang knuddeln. Ihr wisst ja auch, wie ich hier übe. Ich habe bei meinem Übersetup und meinen Klicks auch immer die Subdivision
knallhart. Ja, manchmal, wenn wir dann hier den Stream starten, dann hörst du mir so,
ja, ich finde Klick aber ist zum Üben schon auch sehr wichtig. Also super, super wichtig. Also ich mach gerne so.
Der Musik, der ich das mache im Metal-Bereich, hast du eh nicht so den Spielraum ab einem gewissen Tempo, wo du halt sagst, okay, du variierst jetzt sehr viel. Ich rede jetzt die Schlagzeuger, mit denen ich spiele, der Hannes Grossmann, der versucht auch sehr viel Musikalisches mit reinzubringen. Aber ich habe da halt einfach auch Sicherheit am liebsten immer den Klick irgendwie mit dabei.
Ja. So. Ja, klar. Das ist ja auch, wie gesagt, ein ganz anderer Approach, ne, im Metal. Ja. Und ich feier aber auch den Metal so, ich bin jetzt nicht so der Metalhead, ja, aber es gibt so ein paar Bands, die ich geil finde. Zum Beispiel irgendwie einen Seven Dust oder Carnivore ist halt einfach so, wo du auch denkst, so, ist halt einfach brutal, ne? Ich habe Seven Dust gesehen bei Rock am Ring auf der Alterna Stage. Die haben halt einfach alles abgerissen und da läuft, glaube ich, kein Klick, ehrlich gesagt.
Das kann in der Hardcore-Szene kann es durchaus sein, dass da kein großer Klick irgendwie mit dabei läuft.
Das war so auf den Punkt, weil die auch so viel spielen und so. Und wenn du das halt hinkriegst, ist halt schon auch das geil, ne? Deswegen.
Da muss man aber auch echt eingespielt für sein. Wenn du da Konstellationen hast, wie jetzt auch im professionellen Bereich, wo man halt vielleicht mal eine Tour miteinander spielt, dann ist man am Ende der Tour, ist man eingespielt, dann ist die Tour vorbei, dann hört man wieder 2 Jahre nichts voneinander und dann ist das eingespielt auch wieder weg. Also klar, das ist bei einer Band, wo du wirklich gefühlt jeden Tag oder irgendwie mal einen längeren Zeitraum jedes Wochenende miteinander gespielt hast. Das kennen wir alle, die mal intensiver in Hobbybands gespielt haben. Ab einem gewissen Punkt kannte man sich musikalisch so sehr. Das ist wahrscheinlich genauso wie mit dem Schlagzeuger, von dem du gerade gesprochen hattest. Das hat einfach das jahrelange Miteinander spielen, das formt auch diese Tightness. Dann bin ich auch immer großer Fan, auch zu sagen, okay, ich brauche dann keinen zwangshaft keinen Klick, wenn ich halt auch weiß, okay, man ist so eingespielt, dass man sich auf den Rest verlassen kann.
Genau, eine andere Variante ist zum Beispiel auch, der Drummer hat den Klick.
Aber genau, zum Beispiel, halt nicht, ja, oder das ja. zum Beispiel, ja.
Genau. Und so die Hybridlösung für diese großen Shows ist für mich halt immer, der Klick ist genau in der Lautstärke, wo, wenn der Drummer spielt, dass man das nicht unbedingt mitkriegt. Und wenn der halt eben, dann muss der uns nicht durchzählen oder so, wenn der mal raus ist, ne? Dann läuft da halt der Klick und fertig.
Ja.
So, ne? Und man kann ja heutzutage auch mit so vielen Sachen arbeiten, also ich habe ja da, als ich Musical Director von Alvaro war, auch mit verschiedenen Klicks ja auch rumgespielt und dann hat man halt vielleicht für einen Part mal auch eher einen Shaker drin gehabt, statt einen Klick so, ne? Statt diesem
ja, genau. Also, man hast ja heutzutage so viele Möglichkeiten mit
der Nico Dingern, hat das doch mal erzählt, dass er dann irgendwie auch irgendwie so Stimmen-Samples oder so, eins, jetzt kommt der Part und jetzt kommt der Part.
Ja, das gibt's ja mittlerweile auch ganz oft. So. Krass, jetzt kommt der Chorus.
Genau. Wenn du so Jobs hast, die du erledigen musst, ist das echt Luxus. Ne?
Genau. Ja, das habe ich auch gemacht. Ich habe dann Ableton benutzt und habe mir dann da Instrumente im Prinzip gebaut. Da hast du so ganz einfache Plugins, die mit dem DAW-Kauf schon mitkommen und da kannst du dir ganz easy MIDI-Instrumente bauen, die ganz wenig CPU-Ressourcen verbrauchen und dann habe ich halt auch einfach alles eingesprochen, ein bisschen getuned, so dass das nicht unbedingt nach mir klingt und habe dann halt einfach auf einer MIDI-Spur sozusagen diese Einzähler dann gehabt, ne? Dann konnte ich die auch verschieben und dann mal an die Stelle und an die Stelle bringen. Also es war wirklich so easy.
Cool. Ich meine, das ist ja auch geil, gerade bei größeren Produktionen, wenn du dann zum Beispiel auch vor Songs, wenn dann nochmal gesagt wird, jetzt kommt der Song und die Geschichte, dann wird eingezählt. Man rennt da nicht die ganze Zeit rum, guckt auf die Setlisten, fragt sich, welcher Song kommt als nächstes. Bei mir immer ohne Brille sehe ich auf den blöden Setlisten eh nichts. Ich muss mir Setlisten immer vorher auswendig lernen, weil ich sehe die halt nicht. Kenne ich nichts bei.
Ja.
Und das ist dann ja auch ganz angenehm, wenn du halt so ein schönes Stimmlein im Ohr hast, das dir sagt, nee, jetzt kommt der Song, Achtung, gleich geht's los und let's go.
Deswegen und
dann verarscht.
Genau.
Ja.
Oh, alte Setlist, shit.
Ja,
sehr gut.
Ja, und deswegen ist das bei mir zum Beispiel eben auch so, dass ich mir eigentlich sehr gerne Bänke baue, weil ich dann halt einfach mir die Setlist selber so reinhacken kann. Ne? Das ist alles immer ein bisschen mehr Aufwand in der Zeit der Vorbereitung, aber muss dann natürlich auch in den Proben, wird da auch mal viel geändert und viel verschoben und so, aber wenn das einmal irgendwie steht, dann ist schon halt einfach entspannter, dann brauchst du auch nicht diesen Zettel daneben kleben und so, und da hat sich halt für mich einfach ergeben, okay, am Anfang steht welche Gitarre, dann steht welche Tonart und Kapo und dann ist so die ersten ein, zwei Worte von dem Songtitel und dann bist du halt einfach mit einem Blick am Start, so.
Ja.
Und deswegen, das ist auf jeden Fall gnädig. Das habe ich jetzt bei Peter Schilling zum Beispiel anders gemacht, weil ich dachte so, ich will das mal anders machen, einfach um mich nochmal selber herauszufordern, und hab im Prinzip drei Snapshots, genau, einmal Edge of Breakup, einmal Rhythmusgitarre, also schon Drive, aber halt, wir reden davon nicht viel Zerre bei mir grundsätzlich, aber also crunchy halt und dann einmal Solo und hab dann darunter noch zuschaltbar eines der Pedale gehabt, in dem Fall Gen Ray, Vamurim Gen Ray, und hab dann noch einen Hall und noch ein Hall? Nee, ein Chorus und ein Hall noch dazu. Also ich hatte bei seinen Sounds immer einen Reverb an, also eine Platte, aber so ganz dezent. Mhm. Die hörst du eigentlich nur, wenn du aufhörst zu spielen. Und hab tatsächlich das Delay immer an auf dem Expression Pedal den Mix vom Delay.
Das mache ich auch. Das ist super. Ja.
Das ist mega geil. Das ist mega geil. Dadurch hast du auch nie jedes Mal denselben Delay Sound und guckst halt so gerade, wie das da an dem Tag ist und machst halt mal mehr rein, mal weniger. Und das auf dem Pedal zu haben, ist richtig, richtig fett, finde ich auch.
Luxus.
Und hab dann aber eben.
Das ist gefühlt immer zu wenig oder zu viel. Na, dann kannst du selber steuern im Moment.
Genau, genau. Und dann halt wirklich von aus bis zu the edge, sozusagen. Ne? Also, dass du sozusagen den Mix da hast, wo du, wenn du eben Achtel spielst, dass da halt eben die punktierten Noten dazwischen kommen und du einen auf the edge machen kannst. So, das genau. Und halt eben so einen Cave-artigen Sound, der halt Reverb, der noch, den ich noch dazu schalten kann, um das Ding halt richtig zu so einem sphärischen, weil also Peter Schilling ist ja jetzt auch vom Thema her immer sehr viel, ne, also hier Major Tom, sehr, sehr, sehr große Themen halt, ne, also.
Ach, der ist das, okay. Jetzt verstehe ich auch die Anspielung vom Robin in unserem Chat, der hat nämlich geschrieben, wann warst du denn da völlig losgelöst? Und ich frage mich seit einer halben Stunde, was meint er damit? Ach so, wegen Major Tom. Ja. Okay, ich habe echt eine Bildungslücke, was deutsche Musik angeht, das ist echt furchtbar.
Macht ja nichts. Aber ich bin natürlich trotzdem auch da wieder geehrt, weil es ist ja auch einer der erfolgreichsten NDW-Künstler damals gewesen in den 80ern und die Songs sind ja seit der letzten EM oder so wieder richtig relevant und,
voll.
Und freue mich da natürlich auch jetzt an seiner Seite zu stehen. Ja.
Und, crazy. Und ich meine, letzten Endes die ganzen Tools, die wir auf der Bühne benutzen, das hilft ja auch einfach nur sehr, damit man wieder frei im Kopf ist, weil Leute sagen ja oft ganz oft, das ist doch nicht true, wenn man so Klick im Ohr hat und den ganzen Kram, das ist ja nicht Rock'n'Roll. Aber ganz ehrlich, ich will mich, wenn ich auf der Bühne stehe, und ich glaube, das ist bei euch allen auch so, auf den Moment konzentrieren, auf das, was jetzt gerade passiert und das auch genießen, vor allem die Interaktion mit den anderen Musikern und nicht eben herumrennen und welcher Song kommt jetzt? Welche Stimmung? Wo ist das Kapo? Ja, ich muss ein bisschen auch hier nebenbei aufpassen. Mein Kater irgendwie beißt gerade die ganze Zeit den anderen Kater. Irgendwie. Oh. Hör auf, Leute.
So geht's aber nicht.
Ich hab meinen Kater. Irgendwie, hey, komm her. Komm
irgendwie
her,
Jay.
Komm her. Du bist doch gerne im Mittelpunkt, mein Kater. So wie dein Name
ist. Ist das geil. Ja, irgendwie, Alter, irgendwie als Katze. Ich muss ja erstmal drauf klarkommen. Ne? Ist richtig geil. Wie heißt der andere? Petrucci oder was?
Der andere heißt Mowgli. Ah, okay. Den habe ich nicht benannt. Das ist noch aus dem Vorbesitzer. Aber irgendwie, der hieß vorher Franz. Da dachte ich mir, als ich den bekommen habe,
Franz geht ja gar nicht.
Für eine Katze. So, dachte ich mir, naja, jetzt habe ich keinen Menschen, der noch mitbestimmen möchte, wie die Kater zu heißen heißt.
Ja, oder der heißt,
deswegen heißt der irgendwie.
Oder der heißt Franz von. Dann ist es wieder cool.
Ja, das stimmt. Oh Gott, guck nicht so böse irgendwie. Ja, du kannst gleich wieder sweepen, alles gut.
Er sweept nicht, weißt du doch.
Siebener Seitenspiel und shredden, ja.
Ja. Also der ist auch, wenn ich Videos mache, er will immer im Vordergrund sein und immer bei mir sein.
Ja,
letztens habe ich geübt und da hat er seinen Kopf die ganze Zeit gereibt an meine Picking-Hand und hat das voll genossen. Ich habe das mit gefilmt, das muss ich mal veröffentlichen.
Ja,
weil er voll drauf abgegangen ist, wenn die Picking-Bewegung gemacht habe.
Genau, und ich will da nochmal zurückkommen zu deinem Punkt. Ja. Ich will ja frei sein und in dem Moment sein auf der Bühne. Deswegen finde ich, hat das zum Beispiel total die Berechtigung, dass Boards oder auch digitale Kisten wie Camper und Quad Cortex und so eben MIDI-fähig sind, weil in den heutigen Produktion ab einer bestimmten Bühnengröße ist immer ein Rechner am Start. Und warum solltest du nicht deine Sounds vorab einstellen? Weil die meisten Künstler sind keine, also die meisten Sänger und Sängerinnen sind keine Improvisationskünstler. Die wollen eine Show auf Schienen haben, um die Sicherheit zu haben, weil die tragen halt einfach irgendwie für das ganze Ding ihre Verantwortung. Ich kann das total verstehen, warum sich das dahin entwickelt hat, weil das ein total krasser Skill ist, darauf zu reagieren, dass heute mal der Show anders ist. Und zum Beispiel so Bruce Springsteen, so der die ersten paar Songs spielt und dann ist die Setlist kommt vom Publikum so. Das muss was du für eine Readiness haben musst als Musiker und er auch als Sänger so, ne? Das ist schon echt richtig, richtig krass und ich kann das total verstehen. Und warum sollte man nicht als Gitarrist oder Keyboarder oder wer auch immer sein Setup schalten lassen? So, weil dann kannst du halt einfach spielen und performen.
So. Und das kannst haben wir dem Publikum das Beste bieten, was du kannst.
Und das haben wir beim
Alvaro verlassen.
Das haben wir beim Alvaro natürlich auch gemacht. Also das war dann auch wirklich so vom Setup. Wir haben ja viel auch Flugshows gehabt, dann haben wir auf Sardinien gespielt, also in Andalusien, und also der ist ja europaweit ja am Start, und dann war das 2019 ja auch so wirklich, dass im hintersten Kaff da auf jeden Fall ein Camper steht auf Anfrage. Und dann sind wir halt eben mit unseren Gitarren, also jeder mit irgendwie 3-4 Zusatzgepäck mit unseren Gitarren geflogen und ich noch natürlich mit der Soundkarte und der Kiste für halt eben den Rechner, ne, und mit USB-Sticks und nochmal eine Sicherungskopie von dem USB-Stick und dann halt wirklich kamen wir da an und alle Camper restored, ne, mit unseren Setups, MIDI angeschlossen, Rechner aufgemacht, mal den Song und dann bumm, alle Setups geschaltet. Wir mussten da, also wir hatten dann zwar auch immer uns Boards hinstellen lassen, weil im Havariefall ist natürlich geil, wenn du dann noch schaltest und da waren die Camper auch so drauf ausgelegt, dass im Prinzip man sozusagen in der Show Setlist dann einfach weiterschaltet, so. Aber das war dann eben auch so zum Beispiel, dass dann musstest du hier mal eine halbe Stunde spielen, dann hier eine Dreiviertelstunde, dann gab's halt diverse Sets und ich habe das in Ableton so gebaut, dass ich mit der Session View, also die vertikale View gibt's ja bei vertikale Ansicht, ich will jetzt nicht zu viel Anglizismen reinbringen, die vertikale Ansicht und die horizontale Ansicht, wie wir das ja wahrscheinlich alle von Logic, GarageBand, Pro Tools und hast nicht gesehen halt kennen. Und ich habe halt sozusagen Edits gemacht, immer in der horizontalen Ansicht, so wie man es halt kennt und so wie es halt vom Workflow auch eigentlich ehrlich gesagt einfacher ist. Und in der horizontalen Ansicht habe ich aber die Setlisten gebaut und konnte dann sozusagen hier die Show immer starten und dann wurde in der horizontalen Ansicht immer der entsprechende Ruler oder der Marker, der gesetzt wurde, halt angesteuert. Und somit konnte ich dann hier die Setlist shuffeln in der vertikalen Ansicht und entsprechende MIDI-Befehle haben dann dafür auch gesorgt, dass die richtigen Patch-Sounds halt am Start waren und wir nicht im Camper auch noch immer die Reihenfolge noch verändern mussten, ne?
Das ist ja wirklich echt clever. Ja, das ist ein guter Sinn für Ableton. Ich habe mich schon immer gefragt, wozu diese vertikale Ansicht gut sein soll, aber das ist natürlich ein Faktor, der echt Sinn hilft. Ne? Ich meine, okay, da merkt man, dass Ableton ja auch mehr aus der Producing- und DJ-Szene kommt, aber da macht das natürlich für so einen, ich sag mal, flexiblen Aufbau für die Setlist ja super viel
Sinn. Ey, das war mega. Das war wirklich, wirklich geil, weil es gab wirklich gerade im Sommer mit den verschiedenen Festivals und den verschiedenen Slots und mal da ein bisschen späteren Slot, bisschen früheren Slot und dann hast du verschiedene Setlängen gehabt, die du immer spielen musstest und deswegen war das halt super, super entspannt.
Und eigentlich ist das ja auch ziemlich geil, wenn du so eine feste, sag ich mal, festes Programm hast, wo jetzt nicht spontan irgendwas passiert, du kannst dich komplett auf dein Spiel konzentrieren. Du musst nicht denken, jetzt habe ich Patch A, scheiße, ich habe B gedrückt, Mist, und schon bist du wieder draußen. Ne? Das heißt, wie oft passiert das, gerade bei zum Beispiel so einem Quad Cortex?
Ja,
das furchtbar. Benutze ich jetzt voll oft in letzter Zeit und ich ärgere mich, wie kann man diese Schalter so nah beieinander machen? Dann immer zwei aus Versehen gedrückt oder den falschen. Denkst du, was ist hier los?
Geil.
Ja. Story of my life.
Ja, Fabian muss halt Stilettos anziehen jetzt.
Ja, genau. Guter Plan.
Ja, aber ich finde auch da die Lösung mit dem Expression Pedal und dem Reverb echt nice, weil das war auch so einer der Sachen, die mich an den aktuellen digitalen Produkten, die es so gibt, bis auf beim Camper, echt genervt hat, dass du halt nicht easy mit Global Controls, Reverb etc. schalten kannst. Beim Camper geht's ja, da hast du ja die Global Controls für Reverb und Delay. Das fand ich auch beim Camper immer sehr nice, aber klar, dass man sich das easy mit dem Expression Pedal bedient, weil dann musst du auch nicht die Gitarre, dann musst du keine Hand von der Gitarre wegnehmen, sondern kannst halt mit den Füßen im Moment direkt steuern und kalibrieren.
Ja, dass die Inspiration kam tatsächlich von dem ersten Konzert von Brothers Landreth, die ich gesehen habe Ende 22. Also das waren zwei Inspirationen. Der hatte zwei Drehregler gehabt, die er mit dem Fuß bedient hat, also um halt ein Delay und einen Hall reinzufahren. Und der hat ja auch so ein Stereo-Setup, glaube ich, analog alles natürlich, da ist nichts digital, also bis auf jetzt irgendwie ein Pedal oder so, aber der hat dann wirklich auf seinem Board da so zwei Drehregler gehabt, die er mit seinem Fuß dann da so live auch während des Slidespielens und des Singens dann noch so bedient hat, um die Sachen beim Spielen reinzufahren. Und
macht das nicht der Markus auch? Hat der Markus Diemel nicht auch so ein... Weil ich erinnere mich gerade, irgendjemand, den ich auch früher schon mal öfters gesehen habe, wo ich auch gesehen habe, oh, der geht mit dem Fuß. Nee, Scott Henderson.
Ja, Scott Henderson.
Ja, der macht das auch. Scott Henderson macht das auch, genau. Weil das fand ich auch schon immer dieses Konzept super genial. Einfach Drehregler zu haben, die du mit dem Fuß steuern und kontrollieren kannst und damit dann auch Gain zum Beispiel und Verzerrung einfach zu kontrollieren.
Genau. Aber ich fände es jetzt, sagen wir mal, rein ergonomisch ein bisschen unpraktisch, einen Drehregler mit einem Fuß, weißt du, du kannst dann stehst du irgendwie gewichtsmäßig falsch und dann haust dich aufs Board oder so, keine Ahnung. Ich bin dann eher so mit dem Expression-Pedal, wo man halt einfach auch sein Gewicht draufstellen kann und so. Das fühlt sich ergonomischer einfach an. Aber da ist auf jeden Fall diese Idee geboren und natürlich habe ich mir nach dieser Show 3 Slides gekauft. Also ich war selten, vor allen Dingen, du gehst ja als Musiker, gehst ja auf eine Show und hast ja ein anderes Hörbewusstsein als ein Fan. Und das ist super, super schwer, einfach nur Fan zu sein, ohne zu denken, oh ja, was der da gemacht hat hier irgendwie aus dem Phrygischen ins Mixolydische und sein Sound. Und also die ganze Zeit ist ja irgendwas Analytisches da in deinem Gehirn am Start, anstatt einfach nur wie ein Fan da die Mucke zu genießen. Und Und bei mir war das so, ich hatte Ende 22, hatte ich einen doppelten Bandscheibenvorfall und ich stand mit Schmerzen bei diesem Konzert und ich habe dadurch überhaupt nichts Analytisches im Kopf gehabt, sondern ich konnte mich richtig fallen lassen und es war ein krasses Erlebnis für mich einfach, weil ich einfach dadurch Fan war und war dann wie in Trance, das war echt krass, also waren richtig...
Waren es die Schmerzmittel? Die Drogen.
Vielleicht. aber also es war wirklich ein krasses Erlebnis. Also deswegen, ich war jetzt letztens wieder da und da ist natürlich die gesamte Musikerpolizei und Gitarrenpolizei da, aber es war auch wieder so, dass man einfach das nur genießen konnte, weil also gerade die, wenn ihr beiden die noch nicht gesehen habt, ihr müsst es tun bei der nächsten Tour, weil auch gesanglich und die spielen komplett live, das ist so gut gemacht. Also wirklich die beste Boyband, die es gibt auf dieser Welt. Okay. Muss man einfach sagen. Die singen.
Sag mir nochmal den Namen, bitte.
Brothers Landreth.
Brothers Landreth, okay. Ja. Muss ich mal auschecken, das kannte ich jetzt noch gar nicht. Ja.
Richtig nice. Richtig nice.
Ja.
Genau.
Kriegt.
Ja.
Und Robin aus der Regie fragt, ob wir vielleicht nochmal über Unheilig sprechen sollten, ob es da noch was Spannendes zu erzählen gäbe. Ist das auch nochmal ein neueres Projekt von dir, wo du, also weil jetzt nicht Unheilig, das kennt man ja, aber ich meine, wo du involviert bist als Gitarrist oder geht das auch schon länger?
Nee, das ist eher so submäßig bei mir tatsächlich, weil also mein Kumpel Mikey, mit dem ich früher auch in der Band gespielt habe, und Phil, der Schlagzeuger, den ich schon genannt hatte, mein Trauzeuge, die spielen beide dort und die spielen aber auch bei Ben Zucker, sind mit Ben Zucker auf Tour.
Ah ja.
Und jetzt ist ja gerade vor einer Woche das neue Album von Unheilig rausgekommen und es gab halt schon einige Promo-Termine noch, also auch live im Fernsehen. Da bin ich halt mitgefahren dann. Anstelle cool, von Mikey, okay. Genau. Aber
ja, das ist ein ganz normaler Subjob gewesen,
genau.
Quasi.
Aber trotzdem, okay. Also ich kann nur sagen, geile Typen, auch der Graf, ein richtig geiler Typ. Es ist wirklich immer wieder eine tolle Zeit und ist mir auch egal, ob ich da irgendwie live oder für Playbacks aushelfe oder so, ich freue mich da auf jeden Fall immer drauf. Es ist einfach ein geiler Hang. So.
Ja, das ist ja auch das Geilste, genau. Wenn du halt einfach Leute hast, dann ist es wie eine Klassenfahrt früher, ja. Mit dem man irgendwie unterwegs ist und abhängt. Dann geht's halt einfach nur um die Sache an und für sich. Das ist ja auch mega geil.
Genau. Ja, dieses Jahr wird auf jeden Fall lustig. Ich werde auf jeden Fall auch ein bisschen Bass spielen. Also es hat sich so ein bisschen, okay. Ergeben. Welche Acts, das kann ich jetzt gerade noch nicht sagen. Vielleicht irgendwann mal demnächst. Aber also es muss jetzt noch so ein bisschen unter Dach und Fach sein. Aber das wird auf jeden Fall für mich auch nochmal spannend. Weil
cool,
ne, man könnte natürlich hier an der Stelle auch wieder denken, oh krass, 2 Seiten weniger, oh Mann. Aber aber ich denke mir so, es ist wieder eine ganz andere Perspektive. Ja, vor allen Dingen, weil ich ja auch mal Musical Director oder jetzt bei Alvaro Musical Director war und auch immer eher versuche, eine globale Sicht auf die Dinge zu haben und nicht nur durch die Brille schau als Gitarrist, sondern am Ende muss ja das, was beim Publikum ankommt, ist ja die Musik und ist ja die Gesamtperformance und nicht nur deine Performance. Und weshalb mein Signal im Ohr ja auch nicht das lauteste ist. Ich bin da so ein bisschen eingebettet, aber am lautesten sind halt Bass und Schlagzeug bei mir und alles andere, Gesang und auch so Keys und Elemente, die vom Rechner kommen, die sind dann eher so, um den ganzen Raum zu bilden, sag ich jetzt mal, aber so richtig trocken und in your face, Bass und Schlagzeug in der Mitte, weil man spielt halt schon eigentlich auch als Gitarrist 99% der Zeit Rhythmusgitarre und man übt zwar für den 1%-Part die ganze Zeit.
Die meiste Zeit.
Der Solo-Gitarre, dafür übt man am meisten. Aber eigentlich spielt man die meiste Zeit so Rhythmusgitarre. Deswegen sind für mich die Rhythmuselemente im Ohr auch einfach am lautesten. Und genau. Und deswegen da jetzt mal die Rolle als Bassist einzunehmen, obwohl ich Gitarrist bin, wird auf jeden Fall richtig spannend, weil dann lerne ich diese Beziehung zwischen Schlagzeug und Bass auch nochmal kennen. Aus erster Hand.
Spielst du auch mit den Fingern?
Ich würde versuchen, Bassist, oder? Also jetzt würde ich das noch nicht machen, weil ich habe keine Hornhaut.
Ich wollte gerade sagen, das ist ekelhaft.
Schmerzhaft, ja.
Absolut, da werde ich mich jetzt so demnächst langsam rantasten, aber ja, ich kann auf jeden Fall auch mit Fingern spielen, ja.
Cool,
ja. Cool. Also ich habe hier schon auch viele Sachen eingespielt und den Bass dazu und genau, es macht also super viel Spaß, einen Bass, der groovt halt irgendwie
voll
hinzukriegen und zu recorden und so, ja, genau.
Geil.
Ja.
Also das Jahr wird nochmal spannend für dich auf alle Fälle.
Genau.
2026. Gibt es noch mit den anderen Projekten, wo du jetzt gerade schon aktiv unterwegs bist, ein paar Dates, die du schon mal raushauen kannst für die Leute, die es jetzt interessieren würden, den Benny Jung auch mal live zu sehen?
Also in Berlin wird es auf jeden Fall noch ein paar Shows geben. Genau. In Berlin wird es auf jeden Fall noch ein paar Peter Schilling-Shows geben in dieser Kuppel. Also hier im Planetarium, das ist glaube ich auch die größte Kuppel Europas oder so, ich weiß es nicht genau, aber ist auf jeden Fall auch was total anderes einfach, ne? Und im Sommer, wie gesagt, das sind so ein paar Sachen, die ich jetzt noch nicht so richtig aussprechen darf, die Sachen, die am Bass stattfinden, erst wenn die eigentlich 100% klar sind.
Klar,
genau.
Naja.
Aber ich habe noch ein anderes Projekt, was ich forme gerade. Und da, was ich auch gerne announcen wollte mit diesem Podcast, ehrlich gesagt.
Ja, let's go, hau raus. Let's go.
Ich habe ja, wie schon gesagt, das erste Mal in meinem Leben und in diesem Jahr angefangen, so richtig zu unterrichten. Ich habe gerade 3-4 Schüler am Start und dann ist noch eine zweite Idee daraus geboren, tatsächlich. Und zwar werde ich auf Patreon ich werde meinen Patreon auf jeden Fall veröffentlichen, welcher dann heißt Benny Jung Sessions. Und da geht es darum, primär eine Community zu formen, weil es einfach online sowas gibt es in Deutschland gar nicht, außer jetzt irgendwie ein Forum. Aber halt so in der heutigen Zeit von Social Media und Plattformen und digital-sozialen Zusammenkünften habe ich das bis jetzt ehrlich gesagt noch nicht wirklich gesehen, gerade im Bereich Gitarren, obwohl sowas in den USA und in anderen Ländern halt super krass schon etabliert ist, ne? Also selbst wenn es WhatsApp-Gruppen sind oder so, dann gibt es Workshops und in den Workshops ist halt drin, dass man sich danach noch irgendwie connected bleibt, auch mit so richtig krassen Producern und Mischern und so. Und da geht es jetzt gar nicht darum, dass das meinetwegen dann vielleicht auch irgendwie stattfindet, sondern ich möchte auf jeden Fall mit Benny Jung Sessions Leute zusammenbringen, Gleichgesinnte, die das schätzen, was da passiert, und Sessions auch, weil ich gerne ein- oder zweimal im Monat eine Session machen möchte, wo halt eine riesen Zoom-Session ist, wo alle reinkommen können und Fragen stellen oder Kacke labern oder halt auch mal mit Gitarre da sitzen. Das ist ja halt mit Zoom, kann man das ja machen, dass man da mit Gitarre sitzt und so. Und gleichzeitig, was ich dann eben noch on top drauf gebe, ist eben das Behind the Scenes sozusagen. Ich würde gerne meinen Prep teilen, ich würde gerne teilen, wie ich die Sounds baue, ich würde mal beim Soundcheck die Kamera anmachen, ich habe letztens auch mal schon mal ein Video gemacht, was ich mache, wenn ich meine Strat pflege beim Seitenwechsel. Einfach so ganz viele Knickknacks, die mich selber in meinem Musikeralltag begleiten, dass man die halt mal so teilt, dass es Einblicke gibt darin, wie es ist, dann halt eben für die x-beliebigen Künstler halt irgendwie zu spielen und was da an Arbeit anfällt. Und ja, und dadurch, dass da ja immer irgendwas Neues anfällt, gibt es halt auch immer was Neues zu berichten. Und das finde ich irgendwie viel wertvoller, als jetzt zum Beispiel mir auf Instagram einen Influencer-Account aufzubauen, wo halt irgendwie die Hälfte des Contents an denjenigen vorbeigeht, der das eigentlich wirklich bräuchte, so als Ergänzung zu seinem Unterricht oder einfach, weil er selber kurz davor steht, irgendwie diesen Karriereweg zu gehen oder was auch immer, ne? Also da finde ich, ist die Synergie zwischen, wir bringen die Leute überhaupt an einen Punkt im Internet zusammen, plus weil ich den Channel ja gründe, gibt's dann halt von meiner Seite aus eher Content, den ich jetzt nicht einfach so auf Instagram oder TikTok oder so veröffentliche, sondern das würde ich lieber reservieren für Leute, die wirklich sagen, okay, ich schlage da echt einen Benefit raus.
So. Geil. Cool. Das klingt auf alle Fälle sehr spannend. Ja. Dann würde ich sagen, ey, wenn das am Start ist, wenn das zum Start gegangen ist und sich ein bisschen etabliert hat, komm auf alle Fälle nochmal zurück, um so ein bisschen davon zu berichten. Ja. Dann kann man ja explizit über sowas sprechen oder auch Erfahrungen austeilen, weil haben wir ja alle, wir haben zwar den kläglich gescheiterten Let's Talk Guitar Patreon, aber ich habe auch mein Patreon, das bezahlt mir zumindest mal Miete und Versicherung und alles.
Ja.
Und da kann man da auch nochmal ein bisschen natürlich quatschen und sich austeilen.
Genau. Und ich will da halt einfach, super viele Sachen teilen, die mich selber beschäftigen und auch so eigene Challenges und auch so Lösungen, Lösungsansätze und so. Und alleine das inspiriert ja schon, weil, guck mal, die Idee für mich ist ja auch geboren, okay, ich gebe jetzt das erste Mal irgendwie ein paar Schülern mal so Unterricht und dann war halt so, okay, Peter Weyer zum Beispiel oder Markus Demel, auch bevor ich zu denen kam und das erste Mal im Raum saß, so alleine als ich von denen gehört habe, wie die manche Sachen angehen, das hat mich schon inspiriert und mich zu einem besseren Gitarristen gemacht. Und ich denke so, es gab so viele Momente, wo ich eigentlich ehrlich gesagt ganz, ganz alleine da im Raum stand und mich mit diesen Problemen beschäftigen konnte, ohne mal eben schnell jemanden zu fragen oder ohne mal irgendwie von jemandem eine Erfahrung, einen Erfahrungswert einzuholen. Und der soll bei Benny Young Sessions einfach an der Hand sein, ja, also du kannst dann halt in den Chat gehen und sagen, ey, kann mir jemand sagen irgendwie, was muss ich denn jetzt hier bla blub xy machen und fertig, so, ja.
Ja. Sehr geil. Dann lass uns das auf alle Fälle tun, wenn das am Start ist, dass man da auch noch mal ein bisschen promoten kann. Ansonsten würde ich sagen, kommen wir langsam zum Abschluss von dieser Folge. Ich hab's durchgehalten, ich hab's geschafft, ja. Leute, für die Zuhörer da draußen. Ich bin heute Morgen mit einer leichten Magen-Darm aufgewacht und ich dachte echt so, nein, das darfst du jetzt nicht. Aber ich hab's durchgehalten. Ja. Benny hat gut abgelenkt, die Bauchschmerzen waren dann gar nicht mehr so präsent. Oder ich konnte durch die Bauchschmerzen, wie beim Benny in seinem Konzert, voll und ganz mal den Fokus auf unseren Gast widmen und nicht nur an mich selber denken, so wie ich das sonst immer tue bei den Podcasten. Lustig. Ja, ey, in diesem Sinne, mega, mega ja,
schön, dass du da warst.
Super, super interessantes, spannendes Gespräch, auf alle Fälle auch so ein bisschen in die Erfahrung von dir zu hören über deine Zeit mit Udo Lindenberg und auch Peter Schilling. Genau. sehr, sehr cool. Danke dir, Benny, viel, viel mal, dass du da warst.
Gerne.
Danke dir, Fabian, fürs Podcasten. Robin an die Regie im Hintergrund auch Dankeschön. Und danke natürlich an allen Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Und vor allem ganz, ganz herzlichen Dank an allen Zuhörerinnen und Zuhörerinnen da draußen, die nach dem Hören dieser Folge auf iTunes, Spotify, Apple Music, wo auch immer hingehen und eine 5-Sterne-Review dalassen. Und natürlich auch in unserem Discord-Kanal vorbeischauen, um Teil der aktiven Let's Talk Guitar Community zu sein. Ich habe schlechte Nachrichten, Robin und Fabian. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, unsere lieben Zuhörer da draußen weiterhin an der Umfrage teilnehmen. Ich hatte mich vergessen, diese zu kündigen und im Mund letzten.
Nicht dein Ernst. Ich habe mir das 100-mal gesagt.
Upsi.
Geil.
Naja, gibt auch noch eine klassische letzte Gitarrenumfrage, an der man weiterhin teilnehmen kann, um den Podcast aktiv mitzugestalten und zu verbessern. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz vielmal nochmal und wünsche viel Spaß beim Üben. Auf Wiederhören. Ciao, ciao.
Düsseldorf.
Tschüssli Müsli.
Der ist gut, der ist neu.
Ja, Tschüssli Müsli, geil.
Alrighty.